zum Frust aller Techniker erstmal das Mikrofon verstellen hier vorne. Ja, liebe Gemeinde, um Gottes Willen Gemeinschaft. Das ist der Titel der Predigtreihe, die wir in Kelkheim gerade durchnehmen. Ihr habt eure Predigtreihe, wir haben unsere. Aber ich habe euch aus dieser Predigtreihe, die wir gerade durchnehmen, eine Predigt mitgebracht, weil ich glaube, dass sie sehr gut vorbereitet, worum es bei euch dann nächste Woche weitergehen wird, wenn ihr euch mit den Merkmalen vitaler Gemeinde weiter beschäftigt. Wir in Kelkheim haben uns vorgenommen, an den Abendmahlsonntagen uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, was gerade um uns herum passiert. Nämlich, dass inmitten einer Zeit und Gesellschaft, die immer stärker individualistisch wird, auch der christliche Glaube immer öfter und immer häufiger individualistisch gedacht wird. Und die Corona-Pandemie hat das gezeigt und forciert und verstärkt, dass Menschen ihren Glauben immer stärker nur für sich leben und praktizieren. Und wir gehen in dieser Predigtreihe dem Gedanken nach, dass das von Gott und von Christus aber anders gedacht war. Dass so sehr es bei dem Glauben um etwas Persönliches geht, um die persönliche Christusbeziehung, dieser Glaube immer in Gemeinschaft führt. Kind Gottes zu sein heißt eben nicht Einzelkind zu sein, sondern Teil einer großen und ganz vielfältigen Familie zu sein. Und dass Jesus das sich von Anfang an ausgedacht hat, zeigt sich daran, dass er eben nicht alleine durch die Gegend gelaufen ist, sondern sich Menschen gesucht hat, mit denen er gemeinsam von Ort zu Ort und von Dorf zu Dorf zieht. Oder dass er nicht nur einer Person sagt, geh in die Welt und verkündige mein Evangelium und führe Menschen zum Glauben, sondern dass er die Jünger als Gemeinschaft auffordert, sein Reich weiterzubauen. Und so finden wir im Neuen Testament ganz viele verschiedene Aussagen und Hinweise darauf, dass die Gemeinschaft der Gemeinde, die Gemeinschaft der Glaubenden viele grundlegende Aufgaben hat, die eben ein einzelner Gläubiger, eine einzelne Gläubige gar nicht erfüllen könnte. Und eine dieser Aufgaben, die findet sich ganz pointiert formuliert im Brief von Paulus an die Galater in Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch das ist ein Auftrag, der ergeht nicht an eine einzelne Person. Nicht eine einzelne Person soll die Last aller anderen tragen. Das hat Christus schon gemacht. Sondern die Gemeinschaft der Glaubenden soll sich gegenseitig tragen. Durch die Gemeinschaft getragen zu werden und aber in der Gemeinschaft andere mitzutragen, das gehört zu einer oder zu den grundlegendsten Aufgaben, die Gemeinde hat. Und auch da finden wir im Neuen Testament verschiedene Richtungen, in die das ausgeführt wird. Das Thema Fürbitte hat hier eine große Bedeutung. Der Apostel Paulus ist auch hier wieder einer, der das ganz stark in den Blick nimmt, der immer wieder in seinen Briefen den Gemeinden dafür dankt, wie er von den Gemeinden getragen wird in der Fürbitte. Oder andersrum, die Gemeinden trägt in seiner persönlichen Fürbitte. Oder der eben auffordert, betet füreinander oder betet für alle. 1. Timotheus 2 weitet das sogar aus, über die Gemeinde hinaus, auf alle Menschen. Und auch das Thema Diakonie ist hier zu erwähnen und ganz wichtig. Matthäus 25, Jesus ruft und fordert uns dazu auf, konkrete Liebestaten den Menschen entgegenzubringen, denen, die hungern, die bedürftig sind, die gefangen sind, die Kleidung brauchen. Und Paulus, auch wieder Paulus erlebt, dass zum Beispiel die Gemeinde in Philippi ihn trägt, diakonisch trägt, während er im Gefängnis sitzt. Und dass gerade auch Diakonie ein Merkmal vitaler Gemeinde ist, das, glaube ich, habt ihr am Anfang eurer Predigtreihe schon durchgedacht oder durchgesprochen. Und ich will heute gar nicht so sehr auf diese Themen Fürbitte und Diakonie eingehen. Sondern ich glaube, wenn es um das gegenseitige Tragen und Getragenwerden geht, gibt es noch etwas anderes zu entdecken, etwas viel Grundsätzlicheres. Und das möchte ich mit euch heute in den Blick nehmen. Und dazu möchte ich euch gerne etwas zeigen und mal gucken, ob ihr mit mir gleich mal in ein Gespräch geht. So, jetzt können wir alle überlegen, was habe ich gerade falsch gemacht? Nochmal mit einseitig getragen. Noch andere Gedanken oder Überlegungen oder nicht vorsichtig. Das geht genau in die richtige Richtung. Ganz kurz ein Schwenker weg von der Bibel zum Arbeitsalltag. In Berufen, in denen es darum geht, schwere Dinge zu tragen, in denen schwere körperliche Tätigkeiten, das Berufsleben dazugehören, da lernt jeder Azubi, jeder Quereinsteiger, jeder Mitarbeiter beim Thema Arbeitsschutz, dass es beim Tragen von Lasten auf die Haltung ankommt. Nicht so, wie ich hier gerade in den Kasten durch die Gegend geschleudert habe, mit einer Hand meine Wirbelsäule komisch belastend eine Seite runterhängen oder wenn ich den Kasten vielleicht so einfach hochhebe, meine Bandscheiben belaste. Man lernt, wie man Gegenstände und auch schwere Gegenstände vernünftig anhebt. Ne, den Rücken gerade machen, in die Hocke gehen, Po rausstrecken und dann mit dem geraden Rücken und über die Beinmuskulatur den Gegenstand anheben. Diese Haltung, die sorgt dafür, dass man das Tragen lange und ausdauernd überhaupt erst durchführen kann. Dass man nicht nach 2 Wochen schon mit Rücken sich krank schreiben lassen muss oder noch schlimmer, dann irgendwann mit Bandscheibenvorfall ganz ausfällt. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, aus diesem kurzen Exkurs aus der Arbeitswelt und Arbeitsschutz zu unseren geistlichen Fragen und zur Bibel, dann ist es überraschend und erstaunlich, dass wir in der Bibel tatsächlich so eine Art geistliche Arbeitsschutzmaßnahmen finden können. Auch wiederum bei Paulus. Der Apostel Paulus zeigt mit seinen Briefen, dass gegenseitiges Tragen tatsächlich immer mit Gebet zu tun hat. Aber es beginnt nicht bei der Fürbitte, die ich ja gerade schon kurz erwähnt habe, sondern Paulus beginnt die allermeisten seiner Briefe nicht mit Fürbitte, sondern mit einem Dankgebet. Er dankt den Empfängergemeinden oder den Einzelpersonen, an die er schreibt, für ihren Glauben, für ihren Dienst. Und das klingt dann im O-Ton zum Beispiel so. Ich danke Gott euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Das war 1. Korinther 1, 4 bis 5. Oder noch energischer, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir müssen Gott euretwegen immer danken, Brüder und Schwestern, wie es recht ist, denn euer Glaube wächst und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen zu. Der Großteil der uns unter dem Namen Paulus überlieferten Briefe im Neuen Testament beginnt mit solch einer sogenannten brieflichen Danksagung. Egal, ob es bei den Empfängern sich um Gemeinden handelt oder eben einzelne Personen wie Timotheus oder Philemon. In der Gemeinschaft einander zu tragen und getragen zu werden, beginnt damit eine bestimmte Haltung einzunehmen. Nämlich die Haltung der Dankbarkeit füreinander, für die Glaubenstreue der anderen, für den Dienst in der Gemeinde als Ausdruck der Christusbeziehung, für die Liebe untereinander oder auch die Glaubenserkenntnisse der anderen. Und dass es sich hier um eine bewusste Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber zeigt oder geht, das zeigt sich an zwei Dingen. Zum einen, und das nennt man eben in der neutestamentlichen Wissenschaft so, handelt es sich hier um eine briefliche Formel, um ein Element, das zu der Eröffnung oder zu dem Beginn von Briefen immer dazugehört. Jetzt könnte man überlegen, und diese Überlegungen gibt es auch, dass es eine bloße Höflichkeitsfloskel ist. Das war in antiken Briefen so üblich. Aber Paulus verändert diese Formulierung von Gemeinde zu Gemeinde. Er passt sie an. Und darin zeigt er, es ist nicht nur einfach eine Floskel, sondern es ist eine bewusste Haltung, dass er auf das schaut, was ihm aus der Gemeinde entgegenkommt, und er dafür dankt. Und dass es sich um eine bewusste Haltung handelt, zeigt sich auch darin, dass Paulus in jedem seiner Briefe auch was zu kritisieren hat und zu meckern hat. Er ist nicht mit allem einverstanden, was bei den Briefempfängern passiert. Es ist nicht alles perfekt. Es läuft nicht alles rund. Und er ermahnt seine Gemeinden, an die er schreibt, oder auch die einzelnen Personen, manchmal sehr konkret in inhaltlichen oder ethischen Feldern, mal eher allgemein. Aber all diesen Dingen und all diesen Sachen stellt Paulus ganz bewusst die Haltung der Dankbarkeit für seine Briefpartner voran. Etwas anders akzentuiert kann man auch sagen, als Gemeinschaft in Christus einander zu tragen, beginnt damit, einander zu ertragen und auszuhalten. Der Dank oder auch das Lob an Gott ist dabei nicht eben nur eine passive Einstellung, nicht nur eine Floskel, sondern Paulus gibt dem Lob und dem Dank aktiv Raum im Gebet. Noch ein O-Ton aus Philipper 1. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude. Paulus praktiziert und er übt sich fortwährend in diese aktive Haltung der Dankbarkeit ein. Und offenbar scheint diese Haltung etwas zu sein, in die man sich aktiv einüben muss und aus der man auch immer mal wieder herausfallen kann. Auch dafür ist Paulus ein Beispiel. Im 2. Korintherbrief, da fällt ihm das Danken schon schwerer. Da gibt es einen Konflikt mit einigen in der Gemeinde. Und er wird von einigen Personen angegangen. Und er beginnt diesen Brief zwar mit einem Lob, aber das Wort Danke kommt ihm gerade nicht über die Lippen. Und in 3 Briefen fehlt sie sogar ganz. Und trotzdem scheint diese Haltung grundlegend, essentiell zu sein, damit die Gemeinschaft Jesu sich gut und auf Dauer gegenseitig tragen kann. Und damit Gemeinschaft Jesu Christi diese ihre Aufgabe des gegenseitigen Tragens auf Dauer erfüllen kann, braucht es immer wieder das Einüben in diese Haltung der Dankbarkeit füreinander. Und das trotz so mancher Unterschiede, die die einzelnen Kinder Gottes in der Familie so ausmachen. Bereits in der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, von der uns Apostelgeschichte 2 berichtet, zeigt sich, dass die Familie Gottes von Anfang an ja ein bunter Haufen war, so könnte man es sagen, ein bunter Haufen von Menschen. Wenn man Apostelgeschichte 2 liest, dann stößt man in Vers 9 bis 11 auf eine ausführliche Aufzählung der Namen und der Bezeichnungen der Länder und der Volksgruppen, die alle der Pfingstpredigt von Petrus zuhören. Und im ersten Moment mag man sich fragen, warum hat Lukas das hier so genau genommen? Hätte er nicht einfach schreiben können, alle Volksgruppen von Jerusalem bis Rom? Das wäre doch ausreichend gewesen. Ich glaube, Lukas war es in diesem Moment wichtig, deutlich zu machen und vor Augen zu führen, begreifbar zu machen, was für ein internationaler, multiethnischer, multisprachlicher, bunter Haufen an Menschen das gewesen ist, die am ersten Pfingstfest dann zu Tausenden Teil der Gemeinschaft Gottes geworden sind. Und auch unser lieber Paulus hat mit solch einem bunten Haufen zu tun, immer wieder. Die Korinther sind solch ein bunter Haufen. Christen, die von verschiedenen Aposteln missioniert wurden, zum Glauben gekommen sind, sich haben taufen lassen und jetzt darüber streiten, welcher Apostel der Beste ist. Ein bunter Haufen von Armen und Reichen, die wieder neu lernen müssen, wie man beim Abendmahl ihre sozialen Schichten überwinden kann. Kopfmenschen und Extremcharismatiker nebeneinander. Die einen, die substanzielle, vernünftige Lehre haben wollen, die anderen, die in jedem Gottesdienst am liebsten in Zungen beten wollen. In allen Gemeinden, die Paulus gegründet hat, treffen Christen mit heidnischem Hintergrund auf Menschen und auf Christen, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen und die in einer strengen Lebensethik aufgewachsen sind. Und ja, man kann eben den Paulusbriefen entnehmen, dass es Kraft und Energie kostet, solche bunten Haufen zusammenzuhalten. Die Gläubigen immer wieder einzufangen, aus ihren verschiedenen theologischen Lagern und Interessensgemeinschaften für bestimmte Formen von Frömmigkeit und sie zusammenzubringen in Christus als der Mitte der Gemeinde. Aber, und das muss man den Paulusbriefen genauso entnehmen, es gibt nirgendwo den Versuch, Gemeinde zu einem gleichförmigen und eintönigen Haufen von Menschen umzugestalten. Die Einheit in Christus hebt die Unterschiedlichkeiten der einzelnen Christinnen und Christen nicht auf. Vielmehr verbindet und vereint uns Christus, und zwar als ganz unterschiedliche Menschen. Und er ermöglicht es, dass sich eben ganz unterschiedliche, ganz verschiedene Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit tragen und ergänzen können. Von Paulus können wir lernen, dass die Vielfältigkeit in der Gemeinde trotz aller Herausforderungen, die sie mit sich bringen mag, kein Grund zum Stöhnen, sondern ein Grund zum Danken ist. Und bis heute lebt Gemeinde davon, dass sie bunt ist, dass in ihr verschiedene Formen persönlicher Frömmigkeit, unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Schriftverständnisse, verschiedene Vorlieben für Musikstile, verschiedene kulturelle Hintergründe und sogar Sprachen zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen, bereichern und tragen. Und ich ermutige euch als Gemeinde, genauso wie ich uns in Kelkheim dazu ermutige, dass wir als Einzelne und im Miteinander der Gemeinde noch mehr in diese grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit füreinander uns einüben und investieren. Wir kommen miteinander zwangsläufig immer wieder an die Punkte, wo wir miteinander ringen werden, wo wir diskutieren werden, wo wir streiten, uns übereinander ärgern und denken, die ist aber blöd oder der. Aber das soll und das darf unsere grundsätzliche Haltung zueinander nicht bestimmen. Und ich ermutige uns, Paulus hier als ein positives Vorbild zu nehmen und uns zu trainieren, damit wir fähig werden, auf lange Sicht und auf lange Zeit zu tragen. Und wie wäre es zum Beispiel ganz konkret, sich für die nächsten persönlichen Gebetszeiten oder für das Miteinander im Hauskreis vorzunehmen, ganz bewusst für die Glaubensgeschwister in der Gemeinde zu beten? Ich denke, ihr habt auch ein Gemeindeverzeichnis oder einen Church Tools oder was auch immer, vom Alphabet her durchzugehen oder alle Geburtstagskinder jetzt von jetzt bis zum nächsten Juni ein Jahr lang durch, die Menschen bewusst in den Blick zu nehmen. Und nicht nur im Sinne von Fürbitte, sondern erstmal im Sinne von Danke, dass diese Person hier in dieser Gemeinde ist. Danke für das, was sie einbringt, was sie mitbringt, was sie einzigartig macht und worin sie mich oder uns ergänzt. Wenn wir uns in der Haltung der Dankbarkeit füreinander in aller Unterschiedlichkeit einüben, das immer wieder trainieren, darin fit halten, dann haben wir die Grundlage, einander wirklich zu tragen. Ich habe zu Beginn der Predigt auf dieses kurze und prägnante Pauluswort aus Galater 6, Vers 2 hingewiesen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Deutlicher als mit diesem Satz, mit dieser Formulierung, kann man die Aufgabe und den Zweck christlicher Tragegemeinschaft nicht zum Ausdruck bringen. Ich möchte als letzten Gedanken diesen einen Vers noch einmal in den Blick nehmen und ihm Raum geben. Das griechische Wort Baros, das in den meisten Bibelübersetzungen mit Last übersetzt wird, das ist grundsätzlich sehr bedeutungsoffen. Insofern, als dass es immer etwas Schweres meint. Aber diese Schwere, das kann ganz unterschiedlich gelagert sein im antiken Sprachgebrauch. Das können finanzielle Schulden sein. Das können Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen sein, die einer eingegangen ist. Aber auch Schweres in emotionaler Hinsicht oder in lebensbedrohlicher Hinsicht. Und gerade für das Tragen und Mittragen von schweren Dingen braucht es eben jene Ausdauer und Haltung zum Ertragen und zum Tragen, die uns Paulus vorlebt. In Galater 6, Vers 2, da erhält das Tragen schwerer Lasten durch den unmittelbaren Textzusammenhang eine ganz besondere Zuspitzung. Denn in dem Vers, der unmittelbar voransteht, da fordert Paulus dazu auf, denjenigen Glaubensbruder, diejenige Glaubensschwester, die von einem Fehltritt oder einer Sünde ereilt wurde, wieder auf den richtigen Weg zu helfen, und zwar ohne dabei selbst in Versuchung zu geraten. Und was Paulus mit Versuchung meint, das hat er in einigen Versen früher oder vorher schon ausgeführt, nämlich die Versuchung zu prahlen oder in Streit zu geraten, dem anderen Dinge nachzutragen. Das führt Paulus in Galater 5, 26 ausführlich aus. Wenn die Frucht des Heiligen Geistes, von der Paulus in Galater 5, 22 schreibt, Liebe und Freude und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung ist, dann heißt das für Paulus in radikaler Konsequenz, Liebe, wenn sie stark und echt ist, trägt alles gemeinschaftlich. Auch die Sünden. Einer trage des anderen Last, wenn der andere von einer Sünde oder einem Fehltritt ereilt wurde. Und hier ist jetzt nicht Sünde im Sinne einer Kollektivschuld gemeint. Wir sind nicht mitverantwortlich oder mitschuldig für die Fehltritte der einen oder des anderen. Aber nach Paulus erfüllen wir das Gesetz Christi dadurch, dass wir die Schuld und die Sünde gemeinsam tragen. Denn die Last von Schuld und Sünde wird für jede und jeden von uns Einzelnen leichter in dem Bewusstsein, dass auch jede und jeder andere von uns immer wieder durch Anfechtung und durch Fehltritte bedroht ist. Und dass wir eben keine Gemeinschaft der Perfekten und Gerechten sind, sondern eine Gemeinschaft der Sünder. Aber eine Gemeinschaft der Sünder, die immer wieder die Gerechtmachung durch Gott erleben darf. Wir sind als Gemeinschaft dazu aufgerufen, miteinander immer wieder auch unsere Sünden zu tragen. Und zwar nicht mit uns herumzutragen oder noch besser dem anderen hinterherzutragen. Nein, wir sind aufgerufen, mit dem anderen zusammen seine Schuld konkret zum Kreuz zu tragen und dort gemeinsam abzulegen. Paulus warnt seine Briefadressaten in Galatien in verschiedener Hinsicht davor, zurückzufallen unter das Joch des mosaischen Gesetzes. Denn auch da geht es um das Tragen von Schuld. Zum Beispiel beim Fest Yom Kippur. Da wird einem Bock symbolisch die eigene Schuld aufgeladen oder die Schuld des Volkes. Und er wird dann gezwungen, die eigene Schuld zu tragen, wird vor sich hergetrieben, in die Wüste geschickt und eine Klippe runtergestoßen. Aber so ist das Gesetz Christi eben nicht. Da geht es um einen anderen Umgang mit Schuld und Sünde. Es geht nicht darum, jemanden vor sich herzutreiben als Sündenbock, egal ob mit dessen eigener Schuld oder mit Schuld, die man ihm gerne auflädt, wo man ihn oder sie zum Schuldigen macht. Da geht es um gemeinsames Tragen von Schuld, nicht um einen verurteilenden, sondern barmherzigen Umgang. Und ein gemeinsames Tragen zu dem Ort, wo Vergebung erlebbar ist, am Kreuz. Und das alles soll geschehen unter dem Bewusstsein, dass der eine und die eine nicht besser ist als die anderen. Niemand ist davor sicher, nicht doch einmal selbst zu stolpern, aus dem Tritt zu geraten. Innerhalb der Gemeinde gibt es eben nicht schwarz und weiß. Auf der einen Seite, da sitzen die ganzen weißen Heiligen, die immer alles richtig machen. Und auf der anderen Seite sitzen die schwarzen Schafe, die sich immer verlaufen und fehlgehen. Auch in dieser Hinsicht gilt es sich gegenseitig barmherzig zu tragen und zu begegnen und mitunter auch die Schattenseiten des Gegenübers mitzuertragen, aber vielmehr eben auch sich gegenseitig immer wieder auch die Gnade Gottes und die Vergebung von Schuld zuzusprechen. Manchmal unterlaufen uns im Leben Fehltritte, manchmal entstehen Schattenseiten, die wir vielleicht nicht richtig loswerden und sogar unnötig lange mit uns herumtragen. Da braucht es eben manchmal das konkrete Mitteilen von Sünde und Schuld und darin auch die Erfahrung, dass Sünde und Schuld mitgetragen werden. Manchmal brauchen wir den ausdrücklichen Zuspruch von außen: Du darfst jetzt loslassen, weil Christus deinen Fehltritt, deine Schuld schon lange losgelassen hat. Wir haben in unserer freikirchlichen Tradition oft so unsere Schwierigkeit mit dem Thema Beichte, weil wir schnell an bestimmte Formen von Beichtpraxis aus anderen Kirchen oder Konfessionen denken. Dabei kann aber eine freiwillige Beichte in einem vertrauensvollen seelsorgerlichen Gespräch mit dem Pastor, mit einem guten Freund, einem Seelsorger der Gemeinde etwas sehr Entlastendes haben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und genauso gibt es Schattenseiten im Leben, Fehltritte und Schuld, die sich gar nicht verbergen lässt. Da wird dann vielleicht bekannt, dass zwei verheiratete Menschen einer Gemeinde miteinander fremdgehen, da zerbrechen Ehen endgültig. Da wird bekannt, dass sich eine Person strafbar gemacht hat und verurteilt wurde wegen Betrug, Steuerhinterziehung oder Körperverletzung. Und einer trage des anderen Last heißt, keinen dieser Menschen fallen zu lassen, keinen dieser Menschen zu verurteilen, sondern barmherzig miteinander die Konsequenzen von Schuld zu tragen und vor allem die Schuld zum Kreuz zu bringen. Ich bin mir sicher, die meisten dieser Menschen, die so etwas betrifft, die wissen gut genug um ihre Schuld und leiden schon unter der Last ihrer Konsequenzen. Und sie brauchen Gemeinde nicht, um an ihre Schuld erinnert zu werden oder dass ihnen diese Schuld nachgetragen wird, sondern sie brauchen Gemeinde als Gemeinschaft, um zu erleben, dass sie mit und durchgetragen werden. Vielleicht genauso wie der Gelähmte, von dem wir in der Textlesung vorhin gehört haben, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird, um dort dieses befreiende Wort dieses entlastende und aufrichtende Wort Jesu zu hören: Deine Sünden sind dir vergeben. Einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Lasst uns danach streben. Immer mehr Gemeinschaft Christi zu werden, in der das erfahrbar wird, dass wir einander tragen. Und zwar aus dieser Haltung der Dankbarkeit füreinander. Dankbarkeit für die ganz unterschiedlichen Charaktere, Begabungen, Biografien, die jeder und jeder Einzelne von uns mitbringt. Denn gerade die Vielfalt macht Gemeinschaft zu einer wirklich tragfähigen Gemeinde. Amen.